herzlich willkommen bei unserem Format Stimmen, immer am Dienstag um 17 Uhr. Und ja, wir machen das jetzt gerade schon ziemlich regelmäßig. Beim letzten Mal war ein Postbote da, der hier immer in Jena, also im OKJ, vorbeikommt. Und wir haben so ein bisschen hinter seine Fassadenmasken geblickt, was ihn so ausmacht. Und das war auch total spannend. Und das Ziel ist es, auf jeden Fall die ganzen Reihen und die ganzen Podcasts oder eben auch Radioshows sind das ja im Prinzip auch hochzuladen. Und da könnt ihr auch bald auf unserer Homepage einfach mal vorbeigucken, radio-ukj.info. Und das Format Stimmen, was ist das eigentlich? Also eigentlich geht es darum, dass man ganz unterschiedliche Menschen, die man meinetwegen vielleicht auf der Straße trifft oder irgendwo mal kennenlernt, hier ins Radio OKJ einlädt und einfach mal guckt, was hinter diesen Menschen so sich verbirgt. Oder vielleicht bringt man auch Menschen mit ins Studio, die man schon kennt, aber die man vielleicht von einer ganz anderen Perspektive nochmal kennenlernt. Und ja, das macht so das Format Stimmen aus. Und mein Name ist Charlotte Zerner. Ich begleite euch heute durch die Sendung. Und wenn ihr wissen wollt, wer heute dabei ist, dann bleibt einfach mal dran. Ein kleiner Liedhinweis, den gibt's schon. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want. Seid immer noch dran, sehr gut, denn heute zu Gast haben wir wieder jemanden, den wir befragen können und wo wir einfach mal viel erfahren, was so dahinter steckt, und zwar es ist Ludwig Hettmann.
Hallo.
Hallo Ludwig.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, also ehrlich gesagt, ich kenne den Ludwig auch schon so, aber ich glaube, es ist immer noch mal was anderes so in so einem Kontext Radio, weil man vielleicht auch, ja, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, ne? Welche Themen will man dann halt zeigen, was will man von sich zeigen und was will man vielleicht auch der Öffentlichkeit so ein bisschen zeigen. Und du bist ja im Prinzip auch, also gerade aktuell bist du ja auch umgezogen, ne?
Mhm, genau, ich bin gerade nach Lobeda gezogen, Lobeda Ost.
Mhm. Und kommst du da immer mit dem Fahrrad in die Innenstadt?
Also im Moment habe ich immer noch die Leihgabe meines Bruders, den kleinen Golf. Deswegen bin ich da auch ein bisschen lauffaul und fahre oft mit dem Auto. Aber das muss ich auch bald abgeben. Dann werde ich tatsächlich mit dem Fahrrad fahren oder halt Straßenbahn.
Mhm. Und was machst du so eigentlich so insgesamt? Also einfach mal, um zu wissen, studierst du, ne?
Genau, also ich studiere soziale Arbeit, aktuell im dritten Fachsemester. Parallel dazu bin ich noch Werkstudent bei einem Träger der sozialen Arbeit hier in Jena. Und zusätzlich dazu mache ich ab und zu noch so Honoraraufträge als Kulturpädagoge, so im Bereich mit Jugendlichen Filme produzieren oder Audiogeschichten mit denen machen, sowas in der Richtung.
Mhm. Und also wie ist das jetzt so in Lobeda? Also um nochmal darauf zurückzukommen, ist es da, also das Ding ist ja, dass es in der Innenstadt ja eigentlich fast alles irgendwie stattfindet. Ist das bei dir auch so oder gibt es da diese Orte in Lobeda, wo du auch hin musst?
Also in Lobeda findet nichts statt, aber das Interessante ist so, das Nachbarschaftsgefühl ist irgendwie ganz anders. Also ich glaube, das liegt auch an der Ecke, wo ich bin, aber ich habe jetzt schon sehr intensiven Kontakt mit meinen Nachbarn gepflegt und habe halt eine etwas ältere Frau, die im Erdgeschoss wohnt, die permanent meine Pakete annimmt und die sich auch gerne mal auf dem Plausch mit mir so im Treppenhaus noch irgendwie einfach an die Seite stellt und mit mir quatscht und so. Ich habe dir auch mal einen Zupfkuchen vorbeigebracht.
Ich wollte gerade fragen, wie du dich beliebt gemacht hast.
Ja, ich mache mich mit Zupfkuchen beliebt. Ich arbeite jetzt jeden Monat quasi eine Wohnung ab. Nee, es ist sehr angenehm da tatsächlich. Ich fühle mich da auch wohl vom Wohnlichen her. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen stört, sind die kritische Tattoos, die man ab und zu mal sieht oder Leute, die so sehr krass breit rumlaufen. Kennst du das, wenn jemand aus dem Fitnessstudio kommt und richtig aggressiv ist und du siehst ihm die Anabolika an, ne? Und der läuft auch so breit wie ein Schrank durch die Gegend. Das gibt's halt ab und zu auch mal, aber das ist wirklich ein sehr kleiner Blick, glaube ich, da in Lobeda.
Mhm.
Und in der Innenstadt geht ja gerade auch nichts, ne? Also Kneipe sind ab um 10 zu, also was willst du da machen?
Ja, eigentlich ist es auch egal, ne?
Das ist ja das Schöne gerade, so ein bisschen, dass man sich auch mal auf sein Zuhause konzentrieren muss, zwangsläufig, ne?
Wieder zurück im Biedermeier.
Genau. Aber das habe ich auch sehr stark genutzt. Also ich habe mit dem Umzug jetzt auch mein Arbeitszimmer nochmal grundlegend neu eingerichtet und sehr viel Zeit da rein investiert und habe mir da so eine kleine Workstation zusammengebastelt.
Mhm. Was gehört so für dich zu einer Workstation dazu? Ich meine,
also ganz wichtig sind mindestens 2 Monitore. Mhm. Das Optimum sind 4. Aber ich bin da auch ein bisschen speziell. Man darf es auch mit Monitor nicht übertreiben, ne? Sonst verliert man halt den Fokus auch sehr schnell.
Sonst weiß man irgendwann nicht mehr, wo man lebt.
Genau, ja. Ich habe mir jetzt so ein Stehschreibtisch besorgt, also so eine kleine Auflage, dass ich den hoch und runter fahren kann. Also ich kann im Sitzen arbeiten, aber auch im Stehen. Mhm. Und so ein Hocker. Also ihr habt ja im Radio auch so ein paar Hocker, ne? Mhm. Ich glaube, mit dem kannst du auch ganz hoch fahren, ne? Dass du in dem quasi stehst.
Ja,
ja, genau.
Ich glaube, die sind dran.
Und sowas Ähnliches habe ich jetzt zu Hause auch und es ist extrem unbequem. Also es macht keinen Spaß, da drauf zu sitzen, aber du gewöhnst dich sehr gut dran und es liegt daran, also es ist so unangenehm, weil du die Muskeln einfach nicht hast, ne? Hm. Und du musst die erstmal aufbauen über ein paar Wochen und dann ist es wieder voll okay. Und ich bin ja auch so jemand, der sehr viel beruflich und arbeitsmäßig und studiumsmäßig halt sitzt, ne? Also Vorlesungen und so, es ist alles quasi vor einem Rechner. Ich habe teilweise Arbeitstage, da bin ich 12 Stunden vor dem gleichen Monitor. Und ich habe auch seit ein paar Jahren auch so leichte Rückenprobleme, so IGS wird sicherlich auch ein paar Leuten was sagen. Und seitdem ich diesen Stuhl benutze, ist das weg. Das
Krass.
Ist der Hammer.
Und du glaubst, also das ist wirklich so ein Muskel, ja? Weil ich habe heute früh Yin-Yoga gemacht. Und ich glaube nicht, dass man da welche Muskeln trainiert, sondern du bleibst ganz lange in einer Haltung.
Ja.
Und damit dehnst du ganz tief diese Faszien. Und ich hatte das Gefühl, es ist auch so der Bereich.
Also, ich bin ja kein Mediziner, ne? Aber ich glaube, diese Dehneffekt hast du auf jeden Fall auch. Also es fühlt sich bei mir zumindest so an. Ne? Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass es auch muskelbildend ist, weil ich Muskelkater in meinen Pobacken jeden Abend jetzt spüre. Also,
oh, das fühlt sich doch gut an.
Das kann auch dran liegen, dass ich jetzt im 5. Stock wohne und keinen Fahrstuhl habe. Aber ich glaube, es liegt eher am Stuhl. Das merkt man schon.
Ja. Ach krass, und wie viele Stockwerke gibt's?
Es sind 5, genau. Ich bin im Dachgeschoss, okay. Genau.
Ich wollte gerade überlegen, zu wie vielen NachbarInnen du da noch hintingeln musst.
Es gibt ja auch, kennst du bestimmt, ne, diese Idee, dass in jedem Haus quasi jemand wohnt, der so ein bisschen der Störenfried ist, ne?
Ja.
Kann mich auch an eine Wohnungsbesichtigung erinnern, die war in Lohe der West und da meinte auch, ja, das ist total cool hier und total entspannt und du kannst ja sogar auf dem Gang rauchen, so, das stört keinen. Also manchmal kommt eine Mutter mit einem Kind vorbei und ansonsten stresst hier keiner und wir machen auch abends mal Party. Dann war mir klar, okay, kein Wunder, dass es dich nicht stört, weil du bist der Störenfried, ne?
Ah.
Also wenn es keinen gibt, dann bist es meistens du und ich glaube, in unserem Haus bin ich das.
Aber du sagst es so, als würdest du es auch gut finden.
Ja, ich glaube, ich bin nicht so schlimm. Also ich habe halt Katzen, die sind halt manchmal vielleicht ein bisschen laut, aber bis jetzt hat sich niemand beschwert. Und ich komme ja aus einer Altbauwohnung, ne? Und im Altbau hörst du ja jedes Geräusch, ne? Jeden leichten Schritt, jede ganz leise Musik hörst du unten sofort. Und das stresst natürlich die Nachbarn, ne? Und gerade, wenn du halt viel Stress im Job hast und kommst nach Hause, willst einfach nur schlafen, ich kann das voll nachvollziehen. Mhm. Ne? Und dann über dir, der Typ hört halt abends noch Musik, weil ich halt eine Nachteule bin, ne? Und da noch arbeite im Arbeitszimmer und dann stört das natürlich, das kann ich voll verstehen. Und ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, laut sein zu dürfen.
Mhm.
Weißt du, also ich laufe auch auf einmal ganz anders durch die Wohnung, nicht mehr so auf Zehenspitzen, sondern ich kann auch mal den Bass auftreten, 23 Uhr, und es beschwert sich niemand, das ist so geil. Betonbauten ist Beste.
Ah, die Wände sind also dick.
Es ist dick, es ist Beton und also dadurch hast du halt einen Trittschall, den du halt in einem Altbau unsaniert nicht hast, ne? In so einer Holzbaute. Da hörst du, also das vibriert ja auch komplett durch, ne?
Mhm. Vom Osten in den Osten, ist das Lobe der Ost?
Ist Lobe der Ost, genau. Ich bin immer östlich der Saale, das ist mir wichtig. Ich möchte auch nicht westlich der Saale sterben, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich besser an.
Okay, also wenn du umziehst, dann höchstens so nach Berlin oder Ostberlin zumindest, oder? Auf jeden Fall Osten.
Denke ja über Köln nach tatsächlich.
Echt?
Um einfach mal zu sehen, wie es drüben ist, weißt du?
Da drüben.
Ich bin ja auch ein bisschen neugierig.
Ach ja, ja. Und ja, Vorurteile abbauen und so am besten dann.
Völkerverständigung.
Genau. Und hast du noch so einen Wunschsong, den du jetzt gerne richtig reinhauen würdest? Oder eher was Seichtes?
Ich überlege gerade, was passt denn zu Lobe da? Vielleicht Du Penner.
Du.
Einfach, weil es ein bisschen irritiert und genau, der Täubling, sehr toller Künstler, bin ich großer Fan von, produziert leider nicht mehr so viel.
Du verdammter Penner!
Penner!
Du 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 bist ein riesengroßer Penner, du
Penner!
Tautologien machen mir Spaß, du
Penner!
In der 7. Generation bist du ein
Penner!
Salz in dein Auge, du gottverdammter
Penner!
Penner! Ich habe eine idyllische Kindheit verlebt, bis ich herausfand, dass meine Mutter in Wahrheit Günther Wallraff ist.
Du Penner, der von Der Täubling. Ja, also ehrlich gesagt, da zeigt sich schon so ein bisschen diese Grundemotion, die sich vielleicht hier durch die Sendung ziehen wird. Nein, aber ich weiß nicht, hat ja so ein bisschen auch was Sarkastisches, aber irgendwie ja auch mit Wutenergie. Und da ist es ja auch irgendwie so ein bisschen die Sache, Emotionen rauslassen und so weiter. Das macht man ja auch häufig nicht. Also ich brauche dazu immer manchmal auch so meine Anlässe oder so. Und aber ich wollte dich mal fragen, hast du jetzt gerade so irgendwie Dinge, auf die du richtig wütend bist, wo du das Lied hörst und dich darüber aufregst, weil du gerade irgendwas erfahren hast oder so?
Ja, extrem tatsächlich. Also ich studiere an der EHH Soziale Arbeit. Mhm. Und seit ich in dem ersten Semester da bin, sind immer mal so Kleinigkeiten passiert, wo man denkt, okay, kann man verzeihen, ist auch eine besondere Situation, Corona. Aber es gibt so Punkte, wo sich alles zusammenhäuft, ne? Und dann baut sich wirklich so, also manchmal suche ich echt ein Ventil, um das alles ein bisschen rauszulassen, genau. Und
brauchst du einen Boxsack?
Ich habe einen Boxsack, aber der hängt noch nicht, ja. Nee, ich bin letztens, glaube ich, laufen gegangen, weil ich super wütend war. Und das ist so ein Ding an Lobe da, ne? Um da mal auf das Thema zurückzukommen. Yeah. Der einzige Nachteil ist, wenn man sozusagen nicht mit seiner Altersgruppe in der Nähe wohnt oder halt die ganzen Freunde auch in anderen Stadtteilen wohnen. Hm. Es gibt halt Momente, da ist man schon ein bisschen einsam. Und als ich hatte halt letztens Stress mit dem Prüfungsamt und ein Professor hat sein Seminar ausfallen lassen. Einfach so komplett mitten im Semester bis zum Ende des Semesters. So, es gibt's einfach nicht mehr. Es hat er einfach selbst entschieden. Dann gibt's einen Professor, der hat einfach gelogen, ne, und regt sich, also hat einen unfassbar unangenehmen Umgang mit den Studierenden. Also der bezeichnet die als dumm, hat so ein Weisungshierarchie irgendwie mit denen.
Von oben herab?
Ja, genau, so von oben herab. Ne? Und ich verstehe auch, dass es eine gewisse Hierarchie gibt, was Wissen angeht. Ne? Aber bei bestimmten Themen kann ich mich doch nicht so überspielen. Also sowas triggert mich halt extrem tatsächlich. Jetzt habe ich irgendwie ausgeholt. Wo bin ich stehen geblieben?
Naja, vom Professor, der dich super krass triggert. Aber in welchen Situationen? Also hattest du schon mal so... Jetzt habe ich dich auch nicht weiter zurück zum roten Faden gebracht, ne?
Ja, aber
ja, auf jeden Fall die eher hart.
Ja.
Aber es gibt ja auch so einen Fachschaftsrat. Hm. Setzen Sie sich so dafür ein? Weil was konkret ist es, was du bei der EAH so...
Ich will jetzt auch nicht komplett schlecht über die EAH und den Studiengang Soziale Arbeit sprechen, weil es ist ja ein guter Studiengang, es macht mir auch Spaß, ich nehme da sehr viel mit und es gibt unglaublich viele engagierte, junge Dozierende. Und dann gibt es die anderen.
Wie immer.
Genau. Und um das mal zu illustrieren, was ich nenne mal ein paar Beispiele, ne? Also ich hatte ja angesprochen, Professor lässt sein Seminar ausfallen, ne? Und dann habe ich es gibt bei uns ein Verwaltungssystem, wo du quasi den Content für die Veranstaltung reinlädst und die Studierenden drüber diskutieren können und so. Und der hat halt einfach so eine Ankündigung geschrieben, hat gesagt, so, das Seminar fällt aus. Ich habe dann in dieses Forum quasi reingeschrieben, hier ist das ein Witz so, frohes Neues übrigens, ne? Mhm. Oder was passiert jetzt, ne? Und kam keine Antwort. Dann hat eine andere Kommilitonin geantwortet und hat gesagt, ja, ich verstehe es so. Und ich so, ja, ich verstehe es auch so, finde es aber sehr dreist. Würde sagen, ich würde gerne Veto dagegen einlegen. Was sagen Sie denn dazu, Herr Professor? Ne? Kam keine Antwort. Dann habe ich nochmal geschrieben, habe gemeint, ja, gibt es denn jetzt irgendwie, also da ist die Veranstaltung tatsächlich ausgefallen, also ich hatte nicht stattgefunden. Dann habe ich gefragt, gibt es denn wenigstens Aufzeichnungen oder sowas, weil ich kann zu den anderen Terminen einfach nicht kommen. So, ich habe auch andere Termine, so. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen für einen Professor, der glaubt, Studierende machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich auch nur ihr Seminar vorzubereiten. Aber ich bin halt auch noch finanziell abhängig von dem Job und so weiter, ne? Also ich kann es mir manchmal auch nicht aussuchen. Und gerade von der einen Woche auf die andere alles umzuorganisieren, ist halt eine echt harte Herausforderung. Vor allem ohne zu wissen, warum. Also er hat ja nicht mal eine Begründung geliefert, ne? Hat nicht mal gesagt, es kann ja sein, dass es wirklich einen wichtigen Grund gibt, aber ich weiß es halt nicht. Ne? Das Einzige, was ich weiß, er hat keinen Bock, das Seminar zu der Uhrzeit zu machen, das findet nicht mehr statt. Und dann habe ich ihn gefragt, er hat immer noch nicht geantwortet, ne? Wir sind schon 2 Wochen drüber. Ah. Dann habe ich ihn gefragt, ob es wahr ist, dass er ein Seminar an Ghosting anbietet, also öffentlich in dieser Gruppe. Viele Grüße und frohes Neues, so habe ich jede Nachricht beendet. Und darauf hat er noch nicht geantwortet. Und ich glaube, das ist ein Ja.
Ja, vor allem, weil da wahrscheinlich hat da jemand drauf geantwortet. Oder wahrscheinlich dachten manche wirklich, dass er ein Seminar in Ghosting macht.
Ich weiß es. Das würde mich sehr erschrecken. Ich hoffe, das ist sehr deutlich geworden. Es ist auch so ein Weg, mit so einer Wut umzugehen, gerade wenn du machtlos bist, ne? So dieses, vielleicht latent arrogante, aber auch so ein passiv-aggressives Verhalten, ne, wo du weißt, du kannst dafür nicht belangt werden, weil du bist halt in der Abhängigkeitshierarchie sehr weit unten. Mhm. Aber du kannst ihm damit trotzdem eins reindrücken und du weißt, es tut ihm ein bisschen weh.
Ja, es ist ja auch eine Arroganz von der anderen Seite, ne?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Du musst ja irgendwie damit umgehen können, irgendwie darauf reagieren.
Ja. Ja, und meintest du nicht, dass es auch bezüglich Corona auch keine Verlängerung gibt oder so? Also gibt es nicht eine Sache, die in Thüringen sozusagen...
Ja, das war so eine Geschichte, das ist jetzt schon ein Jahr her, wo ich damals so ein bisschen mit dem Fachschaftsrat damals auch Kontakt aufgenommen habe und mit ein paar von denen auch gesprochen hat. Und ich hatte so einen kleinen Brief geschrieben mit einer Argumentation, warum es denn sinnvoll ist, mit der IHK gemeinsam oder auch an das Land, auf das Land zuzugehen und zu sagen, dass man diese Regelstudienzeit in dem Corona-Jahr sozusagen nicht anrechnet. Hm. Ne? Und Regelstudienzeit ist ja eigentlich, wenn man sich die Bologna-Reform anguckt von Anfang an, eine Verpflichtung der Universität, das Studium in dieser Zeit machbar zu machen. Ne? Und was heute draus geworden ist, eben durch diese externen Zwänge wie KfW-Kredite, BAföG und sowas und bestimmte Prüfungsordnungen, die halt Studierende nach einer bestimmten Zahl versuchen rauszuschmeißen, einfach weil es weniger Geld kostet für die Unis dann, statt Abschlussquoten zu erzielen, was komplett bescheuert ist. Sozusagen, also die Regelstudienzeit wird quasi ein Anspruch an die Studierenden heute in der Praxis, das in der Zeit zu schaffen. Wenn du drüber bist, musst du dich legitimieren. Warum bist du denn so langsam? Warum hast du denn das Studium nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft? Und so ist eine Regelstudienzeit nie gedacht gewesen. Ne? Mhm. Und trotzdem war es sozusagen aufgrund dieser externen Sachen, wegen BAföG-Abhängigkeiten, wegen diesen KfW-Kreditsachen zu sagen, okay, pauschal sagen wir, dieses Semester kann so nicht stattfinden oder kann so nicht angerechnet werden als Regelstudienzeit, eben weil mittendrin Veranstaltungen ausfallen, die um ein Semester geschoben werden. Ihr könnt eure Prüfungen, die für das erste Semester laut Musterstudienplan angesetzt sind, nicht durchführen. Und das war meine Überzeugung, dass dafür muss ich doch die Studierendenvertretung einsetzen. Und ich habe da so viel Gegenwind von den Studierenden bekommen. Also wir haben da noch nicht mal mit dem Fachbereich drüber gesprochen, noch nicht mal mit irgendwelchen Dozierenden, noch nicht mal mit dem Land oder so. Ne? Also nur aus der Richtung der Studierenden. Und das war so ein Tonfall von wegen, ja, das wird doch eh nicht passieren. Warum braucht man sich denn, das ist ja so überzogen, die Forderung. Wo ich meine, nein, denn Thüringen ist wirklich eines der, ich glaube, wirklich das letzte Bundesland, das das nicht auf die Reihe gekriegt hat. Alle anderen Bundesländer, da läuft das. Da
aber
war das
warum?
Kein Problem.
Also,
ja, weil es keine Lobby gab. Also ich weiß es, es gibt ja diese thüringenweite Lobby, die hat sich da, da hatte ich auch ein paar Wochen später dann eine Mail von denen gelesen, dass sie das versuchen auf den Weg zu bringen. Mhm. Ist natürlich gescheitert. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es halt zu wenig Rückhalt gab. Und da muss man sagen, ich finde das total absurd, dass es Bayern hingekriegt hat. Ne? Mhm. Obwohl die keine Voraussetzungen haben, wie wir in Thüringen. Ne? Also in Bayern gibt es ja nicht so diese Fachschaftsräte mit eigenen finanziellen Mitteln und sowas, wie das in Thüringen der Fall ist. Ne? Also diese studentische Selbstverwaltung ist da auf einem ganz anderen, sehr niedrigen Niveau. Und die kriegen das aber trotzdem hin. Ne? Und da muss man sich mal fragen, an welcher Stelle das liegt und ob das, also ich will jetzt auch nicht zu hart mit meinen Kommilitonen sein, ne? Weil man könnte mir natürlich auch vorwerfen, ich kritisiere das sehr stark und engagiere mich da aber selbst sehr wenig oder gar nicht, weil ich auch anderes zu tun habe. Aber ich habe auch so ein bisschen, also es nervt mich wirklich extrem, das ist so ein Triggerthema auch für mich, wenn die Leute nicht für die Interessen einstehen, für die sie gewählt sind.
Ja.
Ne? Und das ist so ein Thema, das oft auftaucht.
Ja, welches Bild von Ludwig habt ihr jetzt gerade vor Augen? Also ich habe dieses, dass er draußen auf Beton steppt und immer schneller wird und zum Teufel und dann Explosion.
Aber, ja, so fühle ich mich im Inneren manchmal schon, ja.
Ja, naja, es hat auf jeden Fall genau diese Emotionen halt so ein bisschen, gezeigt. Dieses, es ist ja nicht irgendeine Wut. Es ist ja wirklich diese, die so innen drin brodelt und dann.
Ja, ja. Und man kann es ja auch nicht wirklich rauslassen, ne? Weil du musst ja trotzdem argumentativ und logisch argumentieren. Du kannst halt eben nicht wie der Täubling, ne, als Künstler hingehen und sagen, du Penner, weil du natürlich irgendwie trotzdem in einem konstruktiven und wertschätzenden Gespräch sein musst. Und auch wenn ich mich jetzt über den einen Professor sehr aufgeregt habe, ne, denke mal, einige, die mit mir zusammenstehen, wissen, wen ich meine, muss man ja trotzdem sagen, der ist auf seinem Fach extrem gut. Mhm. Ne? Und seine Vorlesungen sind unfassbar interessant auch. Ne? Also ich besuche die sehr gern und deswegen ärgert es mich ja umso mehr, dass er das einfach ausfallen lässt.
Ja, klar, vor allem wenn es um soziale Arbeit geht.
Ja.
Ist das, also das ist ja generell so, du bist ja auch im Sozialen für unterwegs, dass es halt irgendwie das Soziale wird in der sozialen Arbeit nicht unbedingt immer überall auch so gelebt im Teams, würde ich sagen. Oder auch eben an der Uni, wenn man das lehrt. Das ist ja auch nochmal ein Riesenthema wahrscheinlich.
Ja, es hat mir tatsächlich mal eine Dozentin, die neu am Fachbereich ist, erzählt. Sie hat es sehr euphemistisch ausgedrückt und hat sowas gesagt in der Art wie, sie ist sehr überrascht, wie heterogen der Fachbereich ist. Mhm. Was sie damit meinte, ist, dass die sich gegenseitig hassen und tatsächlich sehr zerstritten sind in manchen Fällen. Ich fand es schön, wie sie es ausgedrückt hat und sie hat aber sehr klar gemacht, was sie damit meinte. Ja,
also wirklich, dass es so auch persönlich wird.
Ich glaube, es gibt da sehr viele Konfliktlinien, ne? Gerade auch, wie man Lehre anfängt, also wie man Lehre umsetzt. Da sehe ich extrem starke Unterschiede, qualitativ auch bei den verschiedenen Dozierenden. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, dass das nur am Alter der Dozenten liegt, weil es gibt zum Beispiel auch einen Professor, der der wird vielleicht 5, 6 Jahre von der Rente weg sein oder so. Aber unfassbar gutes Online-Konzept fährt. Also sich richtig reingehängt hat. Ne? Also ich habe gesagt, ich habe 2 Monitore, der hat wahrscheinlich 10 oder so. Verschiedene Kameras, wo er hin und her wechselt. Der weiß halt, wie es funktioniert. Und der hat das Beste aus dieser blöden Situation gemacht und das meiste an Potenzial rausgeholt. Obwohl ich mich über den auch ein bisschen ärgere. Ich wollte nämlich bei dem eine Prüfung schreiben. Und die wurde mir jetzt verweigert. Also ich darf eine Prüfung dieses Semester nicht ablegen. Und es gibt ja so einen Modulkatalog, ne, wo drin steht, das sind die Zulassungsvoraussetzungen, um das zu schreiben, musst du das und das erfüllen. Und bei der Zulassungsvoraussetzung gab es eben halt nur diese eine Studienleistung, die man erfüllen muss und keine vorherigen Module, die man abgelegt haben muss. Deswegen dachte ich mir, okay, dann heißt es, ich kann sozusagen die Veranstaltung 1 und die Veranstaltung 2 ne, gleichzeitig schreiben und gleichzeitig die Prüfung ablegen. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eine Nebenverordnung gibt, die, da hat mich dann die, wie heißt das, Prüfungsausschuss-Vorsitzende hat mich dann darauf hingewiesen und mir den Link dazu geschickt. Ich weiß nicht, wo das Dokument liegt. Ich habe jetzt nur den Link, mit dem ich das immer wieder finde, wo es tatsächlich drin steht, dass man die vorherige Veranstaltung dafür schon abgeschlossen haben muss. Aber inhaltlich bauen die nicht aufeinander auf. Das habe ich mir von dem Modulverantwortlichen halt bestätigen lassen in einem Gespräch. Und der meinte auch, nö, das ist ja, macht ja auch Sinn, dass man das gleichzeitig machen kann oder in anderer Reihenfolge, weil es ist keine zwangsläufige Aufbau. Ne? Also klar hängen die Themen miteinander zusammen, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass das eine Thema vom anderen abhängig ist. Also ich muss nicht die erste Veranstaltung belegen, um die zweite verstehen zu können. Und dass man bei so einer Geschichte diese Perspektive nicht hat. Also klar haben die wahrscheinlich nicht bösartig gehandelt. Ne? Die hatten, als sie das geschrieben haben, vermutlich gedacht, macht Sinn, das in der Reihenfolge zu belegen. Aber warum stellst du den Studierenden solche Stolperfallen? Warum, also das ist ja trotzdem eine harte Einschränkung, die jemanden von der Prüfung, von dem Besuch einer Veranstaltung ausschließt. Ne? Und Bologna sollte ja nicht das Unisystem verschulen, ne, mit dem Bachelor-Master-System. Zumindest nicht die Freiheit so krass einschreiten und Studierende und Studierendenvertretung, um den Bogen wieder zu schließen, sind auch meiner Meinung nach in der Aufgabe zu verhindern, dass das so leichtfertig passiert. Ne? Genau, also in der Liste gibt es jetzt sehr viele Leute, die irgendwo an irgendeiner Stelle Mist gebaut haben. Also warum gibt es so eine Nebenverordnung, wo das drin steht? Warum steht das nicht im Modulkatalog? Das hat man einfach vergessen einzutragen. Warum gibt es überhaupt 2 Dokumente? Ne? Single Source of Truth. Ne? Benutzt ein Dokument, in dem alle Informationen drin stehen. Versucht Doppelstrukturen zu vermeiden. Also es gibt, und der Prüfungsausschuss hat mir eingestanden, das ist anscheinend ein Fehler. Ne? Der Modulverantwortliche hat mir gesagt, nee, das geht. Ne? Ist anscheinend ein Fehler. Ne? Viele Leute in dieser ganzen Reihe, in diesem ganzen Fachbereich, in diesen ganzen bürokratischen Prozesse haben dann Fehler gemacht. Aber die einzige Person, die es austragen muss, bin ich. Und sowas macht mich super wütend. Und ich würde denen ja auch allen gern an die Gurgel springen, ich schätze sie ja trotzdem sehr. Sie machen ja sehr guten, auch die Vorsitzende des Prüfungsausschusses macht eine unglaublich gute Lehre. Aber irgendwie haben da mehrere Leute halt missgebaut und ich muss die Verantwortung dafür tragen.
Und es gibt jetzt nicht so einen Ort, wo du das auch richtig kommunizieren kannst im Prinzip. Also ich meine, die müssen ja eigentlich auch froh sein, wenn, das ist ja wie bei jeglichen Unternehmen, Besserungsvorschläge, Feedback.
Also das, was jetzt passiert ist, nachdem denen aufgefallen ist, oh, das ist ein Fehler, das steht nicht im Modulkatalog, ist, das wird jetzt im Modulkatalog noch reingeschrieben. Ne? Mhm. Aber dass man den Schritt zurückgeht und ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so passiert. Da müsste entweder ich oder jemand vom Fachschaftsrat die Initiative ergreifen und das wirklich aufgehen. Und ich werde das auch noch weiter kommunizieren und noch weiter angehen und hoffentlich funktioniert es, aber ich werde jetzt davon halt nichts haben. Das ist halt das Traurige.
Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass viele StudentInnen dann halt auch irgendwie vieles gar nicht so hinterfragen. Sie machen halt das, was vorgegeben ist dann.
Also
ich meine, warum wolltest du das? Bei dir war es ja vor allem der Grund, dass du schneller studieren wolltest, um dann endlich zu arbeiten,
genau,
oder?
Genau, ich habe halt ein paar Sachen vorgezogen aus den höheren Semestern, weil mir die zum einen extrem leicht gefallen sind. Also es war ein Thema, das mich auch sehr, sehr nah ist und wo ich sagte, da habe ich auch Bock drauf. Ne? Mhm. Und warum nicht? So, also lass doch die Leute in der Reihenfolge studieren, wie sie wollen. Oder vor allem, wenn sie schneller fertig werden wollen, lass sie doch schneller studieren. Warum denn nicht? Mhm. Ne, so dieses starre Festhalten an diesem blöden Musterstudienplan triggert mich auch. Und eine Sache muss ich unbedingt noch erzählen. Ne?
Yeah.
Ist mir gerade eingefallen.
Soll ich das Lied wieder anmachen? Nein.
Die absolut erste Nachricht, die ich von der EHH bekommen habe, war im ersten Semester eine Rundmail vom Rektor. Und der hat da geschrieben, ja, liebe Studierende, bitte unterlassen Sie das Feiern. Ne? So, also diese indirekte Unterstellung, dass ja alle Studierende auf Corona-Verordnung Scheiß geben und riesige Partys organisieren und die das Problem sind für den nächsten Lockdown, die da drin steckt, hat mich mega angegriffen. Mhm. Und zweitens hätte ich mir halt gewünscht, dass man nicht mit so einem Vorwurf und so einem Verbot halt eine erste Mail an die jungen Studierenden schreibt, sondern vielleicht: Hi, willkommen an der Uni. Wie geht's euch? Hier ist die EAH, hier läuft das so und so, ich bin der und der, da drüben ist die Mülltonne und sowas, weißt du? Mhm. So ein bisschen die Leute halt begrüßen, empfangen, das ist gar nicht.
Ja, das ist halt dieser Punkt auf Augenhöhe, auch dass man Menschen was zutraut, ne? Mhm. Und nicht nur wie kleine Kinder behandelt.
Ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst, ne? Dass man den Leuten was zutraut. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, ne? Man traut den Leuten nicht viel zu.
Mhm.
Oder nicht alle. Ne? Und das ist dann das Problem.
Ja, okay. Naja, bevor wir weitergehen, würde ich vorher noch mal ein kurzes Spiel mit dir spielen.
Oh ja.
Das ist auch ganz kurz, aber das ist mal ganz spannend. Und dabei geht es darum, also die Menschen, die jetzt immer am Dienstag um 17 Uhr eingeschaltet haben und noch einschalten werden, die kennen das vielleicht, also vor allem die eingeschaltet haben. Und da geht es eben darum, dass ich immer zwei Wörter sage und du entscheidest dich impulsiv, nutze deine Wut, für eins.
Okay.
Genau, es geht los. Reden oder schweigen?
Reden.
Luft oder Liebe?
Liebe.
Tanzen oder knutschen?
Beides.
Nee, entscheiden.
Tanzen.
Hochzeit oder Beerdigung?
Beerdigung.
Pupsen oder rülpsen?
Rülpsen.
Perfekt oder unperfekt?
Unperfekt.
Scham oder Schuld?
Scham.
Kälte oder Hitze?
Hitze.
Reisen oder arbeiten?
Arbeiten.
Böhmermann oder Katzenvideos?
Alter. Baby.
Okay. Einkaufszentrum oder online shoppen?
Einkaufszentrum.
Netflix oder Mubi?
Zweites kenne ich nicht, Netflix.
Kochen oder trinken?
Kochen.
Wenn du heute ein Tier wärst, welches?
Katze.
Lesen oder hören?
Hören.
Ja. Dick oder doof?
Dick.
Selber finden oder finden lassen?
Finden lassen.
Bauchkraulen oder Kopfmassage?
Bauchkraulen.
Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit?
Zukunft.
Sport oder Tatort?
Sport.
Punk oder Klassik?
Punk.
Zupfkuchen oder Kaffee?
Zupfkuchen.
Genau. Katze oder Hund?
Katze.
Ja.
Offensichtlich.
Zum Letzten werden wir wahrscheinlich vielleicht nochmal kommen zu den Kätzchen. Und vorher hören wir einfach nochmal die Erwärmung.
Shh.
ist ja genau das Geräusch, meintest du ja, das eben deine Katzen besonders mögen.
Ja, das ist der Lieblingssong meiner Katzen, die kommen da immer sehr gern an.
Und was, also woran merkst du das?
Na, wenn der Song läuft, dann wachen die einfach auf. Ne? Also schlafen ja tagsüber sehr viel, dann wachen sie auf und kommen halt sofort an und schnuppern alles, haben Bock irgendwas zu machen. Also die finden den Song, glaube ich, sehr geil.
Krass. Also lässt du den immer so laufen, wenn du dann gehst? würde ich jetzt machen.
Ich weiß nicht, der läuft vielleicht so einmal die Woche oder so bei mir, so ungefähr. Also gerade höre ich den sehr gern, sehr oft. So, ist ja auch ein gutes Stimmungssong, wenn man mal irgendwie gerade eine Pause vom Arbeiten braucht und sich mal kurz bewegt. Ne? Was Tanzbares auch mit einem guten Rhythmus. Und Dems ist ja eh eine wunderbare Band, also bin ich ja großer Fan von.
Mhm. Ich überlege gerade, was es für eine Stimmung auf mich auslöst, also was für ein Gefühl es mir gibt. Also dieses hat ja schon irgendwie was, also der Song heißt ja auch Erwärmung.
Ja.
Hat schon was so, als würde man die Hände aneinander reiben, finde ich, so von den.
Aber ich finde es auch so ein bisschen so diese lange Gitarre ist ja so ein bisschen melodisch, ne? Mhm. Und ich finde es fast so schwingend, so traumhaft, so weißt du, so fliegen, ja genau, schweben ist gut, ja.
Ah, ja, stimmt. Das mögen deine Katzen, die sind Träumer. Ja, naja, aber wie lange hast du die jetzt schon? Die sind ja jetzt auch schon, oder sind sie schon älter?
Die werden jetzt 3.
Okay, dann sind sie aber noch nicht so alt. Wie alt werden Katzen?
Kommt drauf an, ne? Also ich glaube, die älteste Katze ist paar 20 geworden, 27 oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Gibt viele Faktoren, die das Alter von Katzen begünstigen, zum Beispiel wenig Verkehr. genau, ne, ich weiß nicht genau, wie alt sie werden, ne? Weil ich weiß ja auch nicht, wie alt ich werde, oder? Ja. Weißt du, wie alt du wirst? So.
Na klar.
Gibt ja auch eine Spannweite von will irgendwie.
Jetzt, ja, stimmt, will man jetzt noch nicht planen, auf
von
jeden Fall.
35 bis, keine Ahnung, 140 oder sowas.
Mhm. Ja.
Also jetzt ich, ne? Nicht die Katzen. Die Katzen vielleicht, sagen wir mal so 10 bis 25 so als Spannweite.
Ja. Und nochmal ganz kurz, weil das passt vielleicht auch zu unserem nächsten Thema. Die Katzen wohnen ja im Prinzip, also wo hast du die her? Du hattest sie doch auch von der Straße, oder?
Die sind vom Dorf gekommen tatsächlich, genau. Eine Freundin hatte mir das damals vermittelt. Die hat quasi das über einen Bekannten, der auf dem Dorf sozusagen da Zugriff hatte, halt erfahren, dass sozusagen da, wo die Katzen geboren wurden, wo die herkommen, die beiden, dass der Besitzer von diesem Hof oder so die halt sonst umgebracht hätte. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, dann nehme ich sie. Dann sollen sie zu mir kommen.
Ja, okay, jetzt sind wir nicht ganz angekommen.
Ach, auf was Schönes, oder?
Ich wollte eher so Richtung Chancengleichheit.
Ach so, ja, ja.
Also, weil das ist irgendwie voll spannend. Wir hatten ja jetzt dieses Thema irgendwie IAH, Hochschule und so. Und das ist ja auch ein Thema, was dich getriggert hat. Also habe ich jetzt einfach so interpretiert, weil du ja im Prinzip auch eben sehr abhängig bist von der Arbeit und davon, dass du finanziell halt über die Runden kommst. Und dass eben nicht jeder irgendwie BAföG bekommt und dann gut davon einfach das nutzen kann. Und es hat ja eben auch damit zu tun, und also einfach auch mit deiner gesamten Vergangenheit eigentlich, oder?
So ein bisschen mit meinem, ja, schon, ja. Also, wie erkläre ich das? Also meine Theorie, ne, oder meine Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ein sehr guter Studienerfolg natürlich auch sehr krass von deinen finanziellen Kapazitäten abhängt, ne. Also ich muss jetzt sozusagen, ich kriege einen Kredit, ne, ich kriege Wohngeld und habe nebenbei einen Job und ab und zu noch Honoraraufträge. Und das fand auch mein Vermieter sehr witzig, dass ich so viele verschiedene Einkommen habe, aber irgendwie muss es ja klappen, ne. Und ich glaube, wäre ich sozusagen nicht auf den Job angewiesen, ne, und könnte sozusagen viel mehr Zeit in meine Prüfungsergebnisse rein investieren, dann wäre ich sicherlich auch viel besser mit den Abschlüssen. Ne? Und ich weiß, auf Abschlüsse kommt es nicht an, aber es kommt halt dann schon drauf an, wenn du dich auf ein Masterstudium bewirbst, wenn du dich um Stipendien bewirbst. Jemand, der sozusagen nicht... Also ich arbeite im Moment 15 Stunden regelmäßig sozusagen, abgesehen davon von den zusätzlichen Aufträgen, die ich noch kriege. Jemand, der sozusagen diese 15 Stunden für seine eigene Erholung, für das Lernen, für das Verinnerlichen sozusagen nutzen kann, hat natürlich viel bessere Karten als ich. Ne? Das ist so diese Chancengleichheit. Mhm. Ich entscheide mich ja dafür, dass ich sage, okay, 80% Studienerfolg reichen mir. Ich gebe mich mit einer 1,7 oder 2,0 zufrieden. Obwohl ich sicherlich mehr, also ich könnte ja viel mehr Zeit investieren, um besser zu lernen. Das ist ja im Endeffekt nur noch eine Zeitfrage, eine Übungsfrage ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ne? Und dann ist es wirklich eine Ressourceneinteilung. Also wo stecke ich gerade wie viel Energie und wie viel Zeit rein, damit das halbwegs gut wird? Und ich muss mich da auch selbst runterpegeln, weil ich habe auch so ein Problem mit perfektionistischen Ansprüchen. Ich glaube, das geht auch vielen Menschen so, ne? Dass man alles richtig, richtig gut machen will, aber das schaffst du nicht. Du musst halt Abstriche machen. Und gerade das, was doof ist, irgendwie, also Sachen, wo ich keine Note drauf kriege, so diese Studienleistung oder so, die mache ich halt wirklich so in 3-4 Stunden, schreibe ich die runter, zack, fertig. Ja. So, und entweder es klappt oder nicht. Und wenn nicht, dann kann ich ja trotzdem noch irgendwie was drehen oder noch was nachreichen. Ne? Und auch so bei Kleinigkeiten, wo ich sage, naja, okay, das ist halt jetzt ein Teamsitzungsprotokoll. Das muss nicht super gelayoutet sein. Hauptsache, die Leute verstehen halbwegs, worum es ging. Und wenn nicht, ist das auch egal. Es guckt sich nachher eh keiner an. So, weißt du, so, also wirklich bei Aufgaben zu sagen, es reicht, wenn du 50% reingibst. Ne? Und generell so im Studium, also ich sage das immer, dass ich so bei 80% fahre. Ne? Ich habe ja jetzt keine Zeiterfassung genau gemacht oder das gemessen, aber es ist schon so ein Punkt, wo man merkt, das ist da, wo Chancenungleichheit halt aufhört. Ne? Und anfängt, es fängt halt in der Kindheit schon an. Ne?
Ja.
Das ist das Traurige.
Und was war so, also der erste Moment, wo du dich sozusagen, das war ja bei dir doch auch recht früh, oder der erste Moment, wo du dich sozusagen von der Bürokratie oder dem Sozialstaat so ein bisschen in den Stich gelassen gefühlt hast? Gab es so einen Moment?
Ja, das war, glaube ich, sogar, als ich meinen ersten Job hatte. Als Kind weißt du ja nicht, was ist ein Sozialstaat, was ist Bürokratie, okay. Ne? Also, aber so, wo ich das erste Mal so richtig realisiert habe, boah, ist das ein Scheißsystem, war, als ich einen Job hatte, da habe ich schon quasi in einem Internat gewohnt und habe mein Abi gemacht und wurde aber trotzdem noch irgendwie in die Bedarfsgemeinschaft meiner Mutter eingezählt und deswegen wollten die quasi die Kohle haben. Und dann habe ich einfach denen danach gesagt, ja, nee, ich arbeite nicht mehr, und die haben auch, also ich habe gearbeitet und habe die halt belogen. Ne? Also und ich hatte damals einen Freund, der hat gesagt, naja, das ist aber ein gutes Zeichen, wenn man sozusagen an die Grenzen des Systems kommt, weil das ist sozusagen der Moment, wo du da rauskommst, ne? Wo du sozusagen nicht in die Abhängigkeit verfällst vom Amt oder so, war es jetzt in dem Fall, sondern dass du dich da, das ist so ein Anzeichen, dass du dich gerade rauskämpfst, ne? Dass du da kurz davor bist, da rauszukommen. So ganz geklappt hat es noch nicht, aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg. Das Einzige, was mich mega ärgert, ist, dass ich halt mit diesem blöden Studienkredit halt irgendwann so 30.000 bis 50.000 Euro Schulden haben werde, je nachdem, wie lange ich noch studiere. Und dass ich dann sehr lange das abbezahlen werde. Ne? Also mich hat mal mein Bankberater gefragt, ja, wie sieht es denn bei Ihnen mit Vermögensaufbau aus? Und ich hab halt gelacht tatsächlich in dem Moment, weil es so absurd ist. Also ich werde sehr spät in meinem Leben überhaupt an so einen Punkt kommen, wo ich sagen werde, das ist vielleicht eine Idee, da könnte ich mich mal drum kümmern oder so. Ich habe Geld im Überfluss, was mache ich damit? Ne? Und ja.
Ja, und das ist ja der Punkt, warum diese Steine in den Weg legen, jetzt von der Uni in der Hinsicht, das sind ja für andere Leute keine Steine, die da in den Weg gelegt werden, aber für dich ja schon, weil es ja dann im Prinzip, also wenn man halt nicht von der Normallage ausgeht und man das halt schnell machen will, damit man eben nicht so einen großen Kredit hat, darum geht es ja eigentlich, oder?
Ich glaube auch, dass diese Normallage immer seltener wird. Also ich glaube, viele, also klar hast du manchmal Glück, und es gibt so dieses klassische Klischee von irgendwie einem Jungstudent oder junger Studentin, die direkt ein Auto geschenkt kriegt oder sowas. Ne? Aber es hatte ich letztens auch in einem Beitrag gesehen, unsere Generation ist halt extrem arm an sich. Ne, im Vergleich zu der unserer Großelterngeneration, als die in unserem Alter waren, hatten die schon viel mehr Kohle. Ne, und umgerechnet. Und wir sind extrem arm als Generation an sich. Und wenn du dann noch zusätzlich halt keine finanziellen Eltern, also finanziell starkes Elternhaus hast oder überhaupt ein Elternhaus hast und nicht irgendwie erben wirst, ich werde nie in meinem Leben erben, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt zu erben. Ich habe mal überlegt, so einen Verein zu gründen aus Spaß und so ein quasi so ein bisschen wie die Partei, ne, als Partei so ein Satire-Ding, so einen Satire-Verein zu gründen, der Verein junger Erben, mit dem Spruch, sie hassen ihre Kinder oder, nee, du hast deine Kinder oder du hast keine Kinder, dann komm zu uns und vererb uns das Geld. so ein bisschen provokant das Thema quasi ja, anzugehen voll. Mit Erbschaftssteuer und so weiter. Ne? Also ich habe auch mich früher als Kind habe ich gedacht, klar, wenn jemand stirbt, so die ganzen Schulden und so, das macht dann die Gemeinschaft, das macht dann der Staat so. Ja. Und mir das Konzept von Erben war mir einfach nicht klar, ne, dass ich quasi an meine Enkelkinder oder so oder an meine Kinder was weitergebe von dem, was ich erwirtschaft. Das fand ich komplett absurd.
Ja, aber ist es auch etwas, was dir irgendwas, dass es dir irgendwas gibt? Also jetzt nicht, dass du, es ist jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt, aber einfach, dass man keinen Puffer hat, hast das für dich in deinen Augen auch irgendwo einen Vorteil? Denkst du in gewissen Hinsichten anders oder siehst vielleicht manche Sache eher?
Ist eine sehr gute Frage. Also bestimmt gibt es auch einen Vorteil. Also zum Beispiel, dass ich überhaupt angefangen habe, so ein bisschen selbstständig tätig zu sein über diese Freiberuflichkeit und ich habe das ja in erster Linie tatsächlich damals auch oft gemacht wegen der Kohle, ne? Weil es halt gut ist, mal ein bisschen was dazu zu verdienen, aber ich habe auch gemerkt, das macht mir unglaublich viel Spaß.
Ja.
Ne? Und dass ich mich da auch so ein bisschen weiter professionalisiert habe und das immer öfter gemacht habe und da auch gerne mit Schulen oder sonst was zusammengearbeitet habe, das war schon ganz cool, diese Chance zu haben. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich wäre nie an diesem Punkt, wenn ich nicht unglaublich viel Glück gehabt hätte in meinem Leben. Mhm. Ne? Also ich bin ja als Schüler in so ein Schülerstipendium reingekommen, dass ich davon überhaupt erfahren habe, dass es sowas gibt, ne? die mich dann unterstützen können und mir dann auch vielleicht einen Laptop besorgen in meiner Schulzeit. So das war mir einfach nicht klar, dass es sowas gibt auch. Ne? Und ich hatte sehr viel Glück, dass ich da hingekommen bin. Und ich habe auch sehr viel Glück mit dem Job, den ich in Jena gefunden habe. Ne? Also das war wirklich so ein Schuss ins Blaue. Ne? Es hätte auch sein können, dass ich die nie kennengelernt hätte. Und dann hätte ich wahrscheinlich das mit dem Studium auch niemals so gut hingekriegt wie jetzt. Also, dass ich da so ein soziales Kapital mir erarbeiten konnte, einfach weil es Leute gab, die gesagt haben, okay, du bist jung, du kannst irgendwie was, wir finden dich sympathisch, wir unterstützen dich. Ne, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Irgendjemand Fremdes da zu unterstützen und zu beraten und so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und da bin ich auch den Leuten extrem dankbar. Könnte ich vielleicht auch mal öfter sagen, aber ist auch extrem, also es fühlt sich manchmal auch so ein bisschen unangenehm an, gerade wenn du finanziell unterstützt wirst von anderen. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr, weil ich halt so ein Schuldenproblem hatte, letztes Jahr musste ich mir Geld von meinem Bruder leihen und habe ihm dann es fiel mir unglaublich schwer, ihn darum zu bitten, habe ihm dann so einen Darlehensvertrag vorgelegt und gesagt, so, das sind deine Sicherheiten, du kannst auch noch eine Bonitätsauskunft von mir verlangen. Meinst du, sag mal, bist du bescheuert? Also ich gebe dir das Geld und du gibst mir das dieses Jahr halt Ende des Jahres wieder, so, was ist dein Problem, ne?
Ja. Das ist ja auch ein cooles Zeichen, das mal so zu hören, oder? Also ich meine, so von Leuten, die einem nahestehen, also sonst kann man sich ja niemandem anvertrauen.
Ja. Ja, aber es ist halt, also die Situation ist halt doof, ne? Du bist dann so ausgeliefert und du bist halt, und ich wollte nie so sein, ne? Weil, also zum Beispiel gegenüber meinen Brüdern, die sind sehr erfolgreich und die haben es ja auch aus dieser Scheißlage geschafft. Die hatten sogar den Nachteil, dass sie halt nicht mit der Sprache hier aufgewachsen sind, ne? Sondern halt aus Russland, da zuerst eine andere Muttersprache gelernt haben. Und sozusagen Deutsch erst in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit noch dazulernen mussten. Ne? Die hatten halt noch den Nachteil dazu. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich schon hier geboren wurde und als Kind schon direkt in dem Umfeld aufgewachsen bin. Und die haben es ja geschafft. Die sind, haben sich quasi eine Familie beide mittlerweile aufgebaut und bin ich auch extrem stolz drauf. Obwohl das absurd ist, ne? Als jüngerer Bruder stolz auf seine älteren Brüder zu sein. Ne? Aber genau.
Also das schwingt
ich möchte nicht abhängig sein. Ich möchte auch so sein wie die. Ich möchte auch erfolgreich sein. Ich möchte auch finanziell unabhängig sein, auch vom Staat unabhängig sein. Und es ist leider noch ein langer Weg für mich dahin.
Aber vielleicht noch mal so zum Schluss. Was sind denn so deine, also du hast ja im Prinzip schon gesagt, was sind ja deine Wünsche, Träume, Ideale so in der Zukunft, wo du hin willst?
Boah, das ist eine gute Frage.
Also manchmal ist es ja schön, so ein bisschen rumzuträumen.
Ja.
Was ja eigentlich auch einfach.
Also ein wichtiger Traum für mich ist tatsächlich, einen berufsqualifizierenden Abschluss zu haben. Weil das ist so eine Beschreibung, um die kümmere ich mich jetzt fast, keine Ahnung, 5 Jahre oder so. Ich glaube, ja, so um die Drehe, weil ich halt zwischendrin noch meinen Studiengang gewechselt habe und sowas. Und es wäre schon schön, das in der Tasche zu haben. Und ich sehe das auch. Also jetzt sehe ich, dass das passieren wird. Vorher habe ich das nicht gesehen, aber jetzt. Es ist ein gutes Gefühl, so ein Ziel vor Augen zu haben und zu wissen, okay, das ist das Richtige für mich, das passt zu mir, weißt du? Also ich habe da schon, glaube ich, einen sehr großen Schritt gemacht und den Weg gefunden erstmal, der zu mir passt. Ja, und dann freue ich mich tatsächlich auch darauf, mehr Zeit in die Arbeit stecken zu können. Also ich bin ja im Moment schon angestellt als Werkstudent und es macht mir unheimlich viel Spaß, was wir dort tun. Und ich würde gerne noch mehr Zeit da reinstecken, weil ich immer mal so bei ein paar Sachen ausgeklammert werde, einfach weil ich wenig Zeitkontingent habe und würde aber an manchen Stellen auch gerne mehr Verantwortung übernehmen, gerne mehr Aufgaben übernehmen, mehr tun. Und da sehe ich mich. Ne? Also Digitalisierung der sozialen Arbeit, das ist eine große Herausforderung und da hängen ja auch große gesellschaftliche Fragen dran, ne? Also so Sinnstiftungen, die natürlich auch mit mir was machen, ne? Wo finde ich den Sinn? Ist es noch die Religion oder suche ich mir vielleicht was anderes? Ist es der Job? Ist es die Freizeit? Ist es Liebe und Beziehung? Ne? Das sind so Sachen, die treiben mich auch immer noch um und das sind halt die großen Themen, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft jetzt auch anstehen, ne? Also wo wir uns echt Gedanken machen müssen, wer soll das eigentlich abfedern, ne? Gerade also gerade wenn dieses Familienmodell so aufbröckelt, ne? Also wir hatten ja auch vorhin so dieser normale Student oder diesen normalen Studenten. Ich glaube, dieses Normale, so davon kannst du nicht mehr ausgehen, weil es so viele Lebensformen gibt und das ist gut so, dass es die gibt, dass du halt nicht mehr von so einem pauschalen Leben ausgehen kannst. So diese Normalbiografie bröckelt immer weiter und das ist gut, weil das bedeutet Freiheit, dass man verschiedene Wege geht und dass es halt nicht den perfekten Weg gibt.
Ja.
Und ganz ehrlich, also die interessantesten Menschen sind doch die 10 Jahre was gemacht haben, dann was komplett anderes, oder?
Ja, voll. Ja. Und vor allem finde ich auch, sind die interessanten Menschen die auch wirklich reingehen und davon überzeugt sind und dann wieder richtig weg sind. Also dieses, dass man wirklich irgendwas mit Leib und Seele macht und dann irgendwie aber auch wieder wechselt, also sondern nicht nur vom Weiten sich viel überlegt und hofft und so.
Ja, ja. Das, also wichtig ist, dass du den Anschluss nicht verlierst und dass du den Perspektivwechsel drin hast, ne?
Ja.
Also denke ich jetzt vor allem so bei der sozialen Arbeit dran, du darfst halt nie, gerade selbst wenn du jetzt in so einem Modus bist, du konzipierst eine neue Idee und baust irgendwie ein Projekt oder so, ne?
Ja.
Und bist sehr theoretisch, aber was fehlt, ist quasi so der Zugang zu den Menschen, mit denen du dann arbeiten willst, ne? Das darfst du nie aus den Augen verlieren.
Ja. Ja, das Menschliche. Der Mensch. Ja, naja, ein schöner Abschluss, würde ich mal sagen, bei unserer Stimmensendung. Ihr habt hier Ludwig kennengelernt. Und vielleicht kannst du ja auch mal überlegen, wenn dir jemand einfällt, den du empfehlen würdest oder der mal hierher kommen soll, vielleicht fällt dir jetzt spontan jemand ein oder halt auch danach, weil wir machen das jetzt manchmal auch so ein bisschen über Weitergabe. So, das ist so ein bisschen auch das innere Konzept manchmal und das ist dann auch immer ganz spannend, wer so hier aus Jena hier auf diesen Stuhl auftaucht. Und zuletzt spielen wir noch mal einen Song und wir verabschieden uns. Das war Ludwig und ich habe moderiert, Charlotte, und bis zum nächsten Dienstag, genau, wieder um 17 Uhr. Genau, ciao, ciao.
Vielen Dank, tschüss.